erst mal diesen Satz durch, der da gleich erscheint von Romano Guardini. Dieser Mann hier war oder ist kein schlechter Mensch. Er hat gehandelt, falsch gehandelt und danach war sein Handeln nicht mehr rückgängig zu machen. Die Kontrolle darüber verloren. Menschen werden ihn hassen für das, was er getan hat. Obwohl er kein schlechter Mensch ist. Der tragische Charakter des Daseins, dass der Mensch handelt und dann über das, was sein Handeln auslöst, was aus seinem Tun hervorgeht, nicht mehr Herr ist. Vor ein paar Jahren habe ich ein Interview gelesen von einem S-Bahn-Fahrer oder ein Interview mit einem S-Bahn-Fahrer. Helmut Hosch heißt dieser Mann. Und am 2. Februar 1990 übersieht er um 16.40 Uhr ein Haltesignal und fährt frontal in einen anderen S-Bahn-Zug. Und um 16.41 Uhr sind 17 Menschen tot. Auch der Fahrer des entgegenkommenden Zuges. Und er überlebt und er erzählt in diesem Interview 11 Jahre später, wie er versucht, mit dieser Schuld zu leben. Und ich zitiere ihn mal. Er sagt, die Last der Schuld drohte mich zu erdrücken. Hätte ich in den ersten Tagen die Möglichkeit zum Selbstmord gehabt, ich hätte diese Chance genutzt. Ich denke, dass keiner von uns, ich weiß es natürlich nicht, aber ich nehme an, die allermeisten von uns haben nicht eine solche Schuld zu tragen. Aber was ich kenne, im kleineren Rahmen vielleicht, ist das Gefühl, das entsteht, wenn etwas nicht mehr rückgängig zu machen ist und ich bin dafür verantwortlich, dass es passiert ist. Manchmal, weil ich es, obwohl ich es gar nicht wollte, und trotzdem war ich der Auslöser, bin ich schuld. Manchmal auch, indem ich es ganz bewusst getan habe. Ich habe überlegt und ich dachte, ich glaube, ich erinnere mich an den Moment, als ich das erste Mal dieses Gefühl hatte. Ich war 7, wahrscheinlich war es nicht das erste Mal. Wahrscheinlich ist das, woran ich mich eben noch erinnern kann. Weiter zurück reicht meine Erinnerung nicht. Ich war 7. Ich war bei einem Freund. Es war nicht so ein Freund, so ein wirklich guter Freund. Es war einer von diesen Kindern, die andere Kinder cool finden und deswegen gern mit ihnen spielen, aber die man nicht so wirklich mag. Ich war auf jeden Fall da, ich war nur ein einziges Mal da, bei ihm zu Hause und irgendwie war ich stolz darauf. Und dort fiel mir ein silberner Schlüsselanhänger auf. Ich glaube, es war ein Fisch. Ungefähr so groß, beweglich, so feingliedrig. In meiner heutigen Erinnerung ist ein fürchterlich hässliches Ding, kitschig, so Kaugummis, Automaten-Style. Aber damals war er silbern und er glitzerte. Also habe ich meinen Freund umgebracht und dieses Ding mitgenommen. Also auf jeden Fall habe ich es mitgehen lassen. Und ich hatte schon auf der Straße ein schlechtes Gewissen. Ich bin ein Dieb, dachte ich zum ersten Mal in meinem Leben. Ich bin ein Dieb. Tatsächlich ging es durch meinen kleinen Kopf. Ich bin ein Dieb und ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Ich kann es nicht hingehen, den Schlüsselanhänger wiederbringen. Natürlich hätte ich das gekonnt. In meinem kleinen Schädel war, das geht nicht. Dann wird es ja erst richtig schlimm, er wird es nie bemerken, dass das Ding den mitgenommen hat. Ich habe unter diesem Gefühl gelitten, so lächerlich das heute scheint. Und ich weiß es nicht mehr, aber so wie ich mich kenne, habe ich das Ding wahrscheinlich nie zurückgebracht. Ich habe es wahrscheinlich auch nie wieder angefasst. Und ich könnte natürlich jetzt von ganz anderen Dingen erzählen, mache ich aber nicht. Die ich getan habe und nachdem ich dachte, ich bin ein, vielleicht nicht ein Dieb. Ich habe das getan und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Für keines dieser Dinge käme ich ins Gefängnis. Außer vielleicht die eine Sache, Klaus. Also für keines dieser Dinge käme ich ins Gefängnis. Und euch geht es wahrscheinlich genauso. Aber wart ihr schon mal erschrocken, wie schnell es geht, von einer Sekunde auf den anderen belastet dich dieses Gefühl. Ich habe es getan und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Und manchmal traust du deinen Augen nicht, was du dich gerade selber tun siehst, oder du traust deinen Ohren nicht, was du dich gerade selber hören, sagen hörst. Du handelst einfach intuitiv, fast instinktiv, manchmal auch im Affekt, manchmal vielleicht kaltblütig. Und eine Sekunde später liegt diese kühle Hand der Schuldgefühle auf deiner Schulter und grinst dich an. Und du hast wieder versagt. Ich war schon oft erschrocken, wie schnell es geht. Und ich war auch schon oft erschrocken über das, wozu ich fähig wäre, glaube ich. Ich will lieber nicht aufzählen, was ich schon manchmal gedacht habe, wozu ich fähig wäre, wenn nur die Umstände ein bisschen anders wären, wenn ich vielleicht in einem anderen sozialen Klima aufgewachsen wäre, wenn ich größere Probleme hätte, wenn ich bessere Gelegenheiten hätte. Der Psalm, den wir heute anschauen, also wir haben ja eine Reihe über Psalmen, ein Lied aus dem Alten Testament, ist von einem Mann geschrieben, der wie dieser hier kein schlechter Mann war. Im Gegenteil, die Bibel beschreibt ihn eigentlich eher als einen ritterlichen, großmütigen, mutigen, sensiblen, aufrichtigen jungen Mann, der irgendwann König wird. Und als er dieses Lied schreibt allerdings, hat er tatsächlich jemanden getötet, um an ein Silberfischchen zu kommen. Er hat sich in eine Frau verliebt. Ich habe vor kurzem diese Story schon mal erzählt. Als ich den Psalm ausgesucht habe, habe ich nicht daran gedacht, dass ihr die Geschichte schon mal gehört habt. Das müsst ihr sie nochmal hören, weil man muss sie wissen, um das Lied zu verstehen. Er hat sich also verliebt in eine wunderschöne Frau und diese Frau hatte die nette Angewohnheit, nackt abends auf ihrem Balkon zu baden und von seinem Balkon aus konnte er das sehen. Ich habe kurz überlegt, ob ich ein Bild mitbringen soll, um euch das kurz zu illustrieren. So, und die Gute hatte irgendwie was, ne? Und sie war leider verheiratet, David wusste das auch, also schläft er heimlich mit ihr. Dass er das tut, ist überhaupt kein Problem, weil er ist der König, er kann sich nehmen, was er will. Und sein Ehemann, der Ehemann von ihr, erwischt die beiden nicht. Denn er kriegt überhaupt nichts davon mit, er ist an der Front, Wochen, Monate lang ist er nicht da und das Ganze hätte also wunderbar noch so ein paar Tage so weiterlaufen können, wenn David nicht das Pech gehabt hätte, dass die Frau beim ersten Mal gleich schwanger wird. Und jetzt kommt er unter Druck, weil der Mann ist nicht zu Hause. Und die Folgen seines Handelns, wie Guardini das sagt, geraten außer Kontrolle. Und er holt jetzt diesen Ehemann schnellstmöglich nach Hause, in der Hoffnung, der Typ wird schon die Chance nutzen, mal kurz bei seiner schönen Frau zu Hause vorbeizuschauen und eine Nacht dazu verbringen. Und wenn das Baby, das dann auf die Welt kommt, nicht gerade so auffällig meine blauen Augen, meine dunklen Locken hat, dann ist die ganze Sache durch. Aber dieser Soldat, Uriah heißt er, gönnt sich seine schöne Bathseba, so heißt die Frau, nicht. Warum auch immer? Er meint, das sagt er mindestens, seine Kumpels, die müssen draußen auf dem Schlachtfeld jetzt schlafen oder am Rand des Schlachtfelds, da könne er doch nicht das bequeme Bett bei seiner Frau und so. Er, also ein richtiger Held. Ne? David versucht alles, um ihn irgendwie in die Kiste mit seiner Frau zu kriegen. Er versucht es mehrere Abende, füllt ihn ab. Ne? Der Mann will nicht. Ich habe überlegt, was ist eigentlich der wahre Grund? Kennt er irgendwie noch eine andere Seite von Bathseba oder was? Auf jeden Fall will er nicht. Und jetzt kommt David mächtig unter Druck. So richtig unter Druck. Und dann handelt er wie in Trance und doch wohl überlegt. Er gibt ihm noch einen Brief mit für den Hauptmann und in diesem Brief sagt er dem Hauptmann, stelle Uriah, schick ihn in irgendein Himmelfahrtskommando. Ganz vorne an die Front, von der man nicht zurückkommt. Und so ist es dann, Uriah stirbt in irgendeinem sinnlosen Pfeilhagel und David heiratet die Freiluftduscherin, ja, Baderin. Und ein Sohn kommt zur Welt, 9 Monate später und alles ist gut und dann kommt Nathan. Und Nathan ist so das personifizierte Gewissen Davids. Die Stimme Gottes in Davids Ohr. Und ich kürze es jetzt ab, sage euch nicht alles, was David da erzählt. Er beweist jedenfalls sehr viel Mut, ich meine, das muss man sich erstmal trauen, dem König zu sagen, und sehr viel Geschick, dem König vor Augen zu halten, was er getan hat. Und dann ist es, wenn man das liest, wie wenn David aus einem krassen Trip zurück in die Realität kommt und plötzlich begreift, was da los ist, was er getan hat. Ich bin ein Mörder, ich bin ein Ehebrecher, ich habe eine Beziehung zerstört, ich habe einen Menschen zerstört, nur um Sex zu haben. Ich denke, im ersten Moment war es nicht mehr. Und David klappt fast zusammen, als er sich seiner Schuld bewusst wird und er zieht sich tagelang zurück, um niemanden zu sehen und da schreibt er dieses Lied. Und jetzt gucken wir uns dieses Lied so in so 3 Schritten durch und ich lese erstmal die ersten 5 Verse, ihr seht das auch da oben an der Leinwand. Ein Lied Davids, Psalm 51, er dichtete es, als der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zur Rede gestellt hatte. Gott, du bist reich an Liebe und Güte, darum erbarme dich über mich. Vergib mir meine Verfehlung. Nimm meine ganze Schuld von mir, wasche mich rein von meiner Sünde. Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Das ist genau dieses fürchterliche Gefühl, wenn einen das eigene Gewissen fertig macht. Versuch das Gefühl mal zu beschreiben. Du schaust dich nicht mehr gerne im Spiegel an. Du erlebst das, was du getan hast, im Geist immer wieder. und wünsch dir, dass irgendwie, dass du die Zeit zurückdrehen könntest. Und wenn du fröhlich lachst, dann ist es immer ein bisschen gekünstelt, weil du eigentlich jeden Moment erinnert wirst daran, wer du eigentlich bist und dass du eigentlich keinen Grund zum Lachen hast. Und du verdrängst es vielleicht. Du tust vielleicht auffallend viel Gutes, weil du versuchst, es irgendwie loszuwerden, was da gewesen ist. Aber das wirst du nicht. Auch er wird es nicht. Kein Therapeut der Welt kann seine Schuld oder Davids Schuld wegtherapieren. Und wenn deine Schuld schon 20 Jahre alt ist, du bist dieser Mann oder diese Frau. Du bleibst der Schuldige. Abnehmen kann dir diese Schuld eigentlich keiner oder nur einer, der, an dem du schuldig geworden bist. Wenn der dir vergeben würde, dann müsstest du dir nur noch selber vergeben können. Und dann wäre die Schuld vielleicht weg. Könnte man denken. Aber Uriah ist tot. Weil Bathseba hat er sich vielleicht entschuldigt. Kann sein, glaube ich nicht. Glaube ich, weiß ich nicht. Aber David, und das fällt mir bei ihm auf, sucht die Hilfe gar nicht bei denen, an denen er schuldig geworden ist. Ich lese mal weiter. Verse 6 bis 8. Da sagt er, nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden. Gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Dein Richterspruch kann niemand tadeln. Ich bin verstrickt in meine Verfehlungen und Schuld, seit mich meine Mutter empfangen hat. Meine Mutter mich empfangen und geboren hat. Es war mir verborgen. Du hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. Für David ist es hart, die Wahrheit zu erkennen. Weil sie ihm sagt, du kommst da nicht raus. Es geht eigentlich sogar um mehr als um das, was du gerade getan hast. Seit ich geboren wurde, bin ich verstrickt in Schuld. Und was entscheidend ist, finde ich, bei David, und was für uns entscheidend ist, David schnallt, es ist Schuld gegenüber Gott. Schuld ist immer Schuld gegenüber Gott. Ich glaube sogar, dass wir Menschen dafür in irgendeiner Form, selbst wenn wir nicht glauben, dass es Gott gibt, ein Gespür haben, dass unser Handeln irgendwie noch mit mehr zu tun hat, als nur mit dem anderen, an dem ich falsch handle. Ich glaube, dass wir ahnen, selbst auf jeden Fall dann, wenn unser Gewissen noch nicht so ganz abgestumpft ist, dass es irgendetwas gibt, so wie so eine höhere Instanz. Vielleicht irgendwie einen höheren Moralkodex. Irgendetwas, was eigentlich irgendwie festlegt, wie wir leben sollten, eigentlich wie wir sein sollten, wenn wir gute Menschen wären. Wir wissen, was gut und böse ist. Und wir ahnen, wenn wir böse handeln, um es mal so platt zu sagen, dann wird mehr verletzt als nur der Mensch mir gegenüber. Dann verletze ich noch jemand anders. Ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn ich auf einer einsamen Insel geboren wäre und mein Leben lang keinen Menschen sehen würde. Also an niemandem schuldig werden könnte. Wäre das ein Leben ohne Schuld? Oder gibt es da jemanden, an dem ich schuldig werde? Wir versagen, das erkennt David, auch gegenüber etwas oder jemandem, der diese Werte, die wir eigentlich einhalten wollen, festgelegt hat. David spürt, ich habe Gott verletzt. Und Gott ist dieser Richter. Ihr habt das, glaube ich, so erst in der Hälfte des Stücks gemerkt, ne, dass er vor einem Richter sitzt und redet. Gott ist so ein Richter. Und das ist keine schöne Aussage jetzt oder Botschaft für euch, aber ich sage sie euch, ihr werdet irgendwann vor einem Richter sitzen. Also nicht vor einem weltlichen. Ihr werdet irgendwann vor dem Richter sitzen. Ich auch. Und wir werden aushalten müssen, dass unser Handeln zur Sprache kommt. Und Gott, der Richter, wird sich an das Silberfischchen erinnern. Und das könnte ich noch gut aushalten. Er wird sich noch an andere Dinge erinnern. So, aber Gott ist kein Richter wie dieser hier, wie wir das so kennen. Ein normaler, ein guter Richter ist jemand, der neutral ist und unparteiisch. Und der einfach sachlich erörtert, okay, wie groß ist die Schuld, was ist das Strafmaß, vielleicht noch erörtert, wie hoch muss die Wiedergutmachung für den Geschädigten sein oder so. Ich sage das immer so gefährlich, mit Gott ist es schlimmer. Gott ist nicht neutral. Der Richter, vor dem wir dann sitzen werden, nimmt unsere Schuld persönlich. Das tut ein menschlicher Richter in der Regel nicht. Gott ist sozusagen ein Richter, der unser Handeln persönlich nimmt, der sich persönlich angegriffen fühlt von unserer Schuld. Und damit schnallt das. Meine Schuld hat Gott wehgetan, als ich diese Frau mir mit Gewalt genommen habe, denn so stelle ich mir das in etwa vor, da habe ich Gott Gewalt angetan. Als ich diesen Mann betrogen habe, habe ich Gott betrogen. Als dieser Mann im Pfeilhagel starb, hat es Gott wehgetan. David schnallt, ich habe Gott verletzt. Ist dir das bewusst? dein Handeln immer mit Gott auch zu tun hat. Dein Gutes, aber auch dein Böses. Das ist der Grund, warum Jesus über diese Welt ging und Menschen Schuld vergab. Die Leute, die Jesus skeptisch gegenüberstanden haben, hat das verwirrt oder sie haben das veranstaltet. Wie kann er Schuld vergeben? Ja, also wenn ich jetzt hingehe und im Gotham gegen Schienbein trete und dann der Daniel zu mir sagt, Christoph, ich vergebe dir, dann würde Gotham sagen, Moment. Ja, also wie kann jemand wie Jesus Menschen ihre Schuld vergeben, von denen, wo er gar nicht der Betroffene ist? Leute haben ihm das vorgehalten damals. Jesus kann das, weil er Gottes Sohn ist und weil er sagt, Schuld, die ihr tut, ist immer Schuld gegen mich auch. Gegen Gott. An ihm sind wir schuldig geworden. Ich lese jetzt den Psalm nochmal zu Ende, das sind jetzt ein paar mehr Verse. Und nicht auf alles, was ihr jetzt da lesen werdet, werde ich eingehen, aber ich finde es wichtig, dass wir ihn ganz lesen. Vers 9 bis 19. Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. Lass mich wieder Freude erleben und mit deiner Gemeinde jubeln. Du hast mich völlig zerschlagen. Richte mich doch wieder auf. Sieh nicht auf meine Verfehlung. Tilge meine ganze Schuld. Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe. Entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist. Mach mich doch wieder froh durch deine Hilfe. Und gib mir ein gehorsames Herz. Alle, die dir nicht gehorchen, will ich an deine Gebote erinnern, damit sie umkehren und tun, was dir gefällt. Gott, du bist mein Retter. Ich habe den Tod verdient, aber verschone mich. Dann werde ich laut deine Treue preisen. Herr, nimm die Schuld von mir und löse mir die Zunge. Dann kann ich deine Güte vor allen rühmen. Tieropfer willst du nicht. Ich würde sie dir gerne geben. Aus Brandopfern machst du dir nichts. Aber wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt, wenn er mit sich am Ende ist und dir nicht mehr trotzt, ein solches Opfer weist du nicht ab. Ich muss gerade mal gucken, ob ich das letzte überhaupt noch... Es geht noch zwei Verse weiter, die fand ich aber nicht mehr ganz so wichtig, ich habe es nicht mehr dahin geschrieben. Erweise doch Zion deine Liebe. Bau die Mauern Jerusalems wieder auf. Dann wirst du auch wieder Freude haben an Opfern, die du uns vorgeschrieben hast. An Brandopfer, das wir dir ganz darbringen. Dann werden auf deinem Altar wieder Stiere verbrannt. Um diese zwei letzten Verse zu erklären, bräuchte ich 10 Minuten. Ich erspare es mir einfach, okay? Weil mir die anderen Verse wichtig sind. Also warum da David plötzlich wieder auf die Opfer zu sprechen kommt, ne? Wo er vorher im Psalm sagt, hey, das bedeutet Gott doch nichts. Wenn euch das ganz dringend interessiert, sprecht mich nachher an, dann kann ich es euch erklären. Was mir wichtig ist, spürt in diesen Versen den tiefen Wunsch Davids, wieder zurückzukommen und zu einem reinen Herz, zu einem schuldlosen Dasein, wie es vorher gewesen ist, vor dieser Tat. Spürt ihr den Wunsch, seine Last loszuwerden? Und vor allem spürt ihr, ich dachte das so, dass David irgendwie weiß, das, was ich will, geht eigentlich nicht. Damals, zu alttestamentlicher Zeit, war es üblich, Gott Vergebung dadurch abzuringen, dass man Opfer brachte. Tatsächlich Stier- oder Tieropfer, ne? Und dadurch irgendwie ein anderes Wesen die Schuld tragen zu lassen, die man eigentlich selber verdient hätte. Und ich sage jetzt mal so, das ist der Versuch der Religion. Irgendetwas tun. Irgendetwas geben. Irgendetwas opfern. Irgendwie büßen, um es wieder gut zu machen zwischen mir und Gott. Gott irgendwie wieder für mich zu sehen. Etwas tun. Das würde ich Religion nennen. Alle Religionen versuchen das in irgendeiner Form. Irgendetwas tun. Und David weiß irgendwie, deswegen sagt er das mit den Tieropfern da, Religion reicht nicht. Ich kann Gott nichts geben, was ihn dazu veranlasst oder verpflichtet, mir zu vergeben, die Schuld abzunehmen. Du kannst Gott nichts geben, dass er dein Herz wieder reinmacht. Und dann ist am Schluss ein bisschen Hoffnung, außer das eine könnte ich Gott geben, ein Herz, ein zerbrochenes Herz und ein Geist, der völlig sich Gott unterordnet. Das könnte vielleicht auslösen, dass Gott sich über mich erbarmt, wenn er sieht, hey, so wie ich bin, so zerschlagen, so schenke ich mich Gott, ich gebe mich an ihn hin. Und David ist auf dem richtigen Weg an der Stelle. Und ich zeige euch jetzt eine Filmszene, die das nochmal ein bisschen deutlich macht. Einerseits, was Religion ist und andererseits, was wirklich ein Weg ist, Vergebung zu bekommen. Dieser Film ist... Das ist eine Szene aus dem Film The Mission. Es geht darin um einen Mann namens Mendoza oder Mendoza, weiß ich gar nicht mehr genau. Und ich glaube, er ist Spanier. Und es geht um einen Indianerstamm irgendwo in Südamerika. Und Dieser Mann Mendoza hat eine riesige Schuld auf sich geladen. Er ist Soldat und Sklavenhändler und er hat diesen Indianerstamm gebeutelt. Er hat Leute von dort verschleppt, behandelt wie Tiere, als Sklaven verkauft. Und eines Tages klappt dieser harte Mann zusammen unter seiner Schuld, verkriecht sich in einem Kloster, glaube ich, verkriecht sich wie David und bricht fast zusammen unter seiner Schuld. Und dann ist da ein Jesuitenpater. Die Jesuiten arbeiten unter diesen Indianern, helfen ihnen, sind für sie da, aber er geht auch zu diesem Mann, der unter seiner Schuld leidet. Und Mendoza wählt eine Buße. Und diese Buße besteht darin, dass sie ihm in ein Netz seine ganzen Waffen und seine Rüstung, all die Werkzeuge, die er gebraucht hat, um diese Schuld zu begehen, in ein Netz packen, das an ihm binden und er das durch den Dschungel schleppt, zieht. Und er tut das. Und die Jesuiten begleiten ihn, aber er allein ist an dieses riesige Gewicht seiner Schuld, in Anführungszeichen, gebunden. Und er schleicht durch den Regenwald tagelang, er quält sich, er gibt nicht auf durch Flüsse, durch Schlamm und so weiter, über Abhänge hoch. Und die Jesuiten bekommen schon langsam Mitleid mit ihm, wollen ihm das abnehmen, aber er möchte es nicht. Weil er spürt, die Schuld ist noch nicht weg. So sehr ich dieses Ding schleppe, die Schuld ist noch nicht weg. So. Und wir blenden uns jetzt da ein, wo Mendoza fast am Ende dieser Tortur ist. Das eine ist Religion, was man in diesem Film sieht. Etwas tun. Seine Schuld schleppen. Und indem man etwas, und dann irgendetwas tun, was diese Schuld vielleicht aufwiegt, diese Buße, die er sich selbst auferlegt, die Gott vielleicht gnädig stimmt. Das ist Religion. Das ist nicht nur schlecht. Er erlebt, was für ein Gewicht an seinen Schultern hängt. Er erlebt hautnah, was seine Schuld bedeutet für ihn. Aber er erlebt auch, es funktioniert nicht, so werde ich meine Schuld nicht los. Mendoza hätte sich, glaube ich, zu Tode gebüßt. Die Schuld geht davon nicht weg. Los werden wir unsere Schuld nur durch Vergebung. Und vergeben können in diesem Film nur die Indianer, an denen er schuldig geworden ist. Und Vergebung ist, wenn uns jemand von unserer Schuld losschneidet und sie da in die Tiefe wirft, so wie das da passiert. Ich habe eben gesagt, wir sind vor allem an Gott schuldig geworden. Und nehmen wir an, dass die meisten von euch ganz passable Menschen sind und du sitzt vielleicht gar nicht hier und hast eine riesen Last auf den Schultern. Vielleicht schon, vielleicht nicht. Und trotzdem, auch wenn es nicht so ist, sage ich dir, wir alle sind Gott etwas schuldig. Letztlich sind wir Gott uns selber schuldig. Wir schulden Gott uns, unser Leben. Und es gibt einen ganz grundsätzlichen Bruch zwischen Menschheit und Schöpfer, der noch zuerst mal noch gar nicht viel mit so einer persönlichen großen Schuld zu tun hat. Ich male das mal hier an. So ein klassisches Ding, was Pastoren immer wieder anmalen, wenn sie das zeigen wollen. Also sagen wir mal, das wäre irgendwie die Welt, ne? Ich male mal so einen Menschen hier hin, damit uns das klar wird. Und weil ich nicht noch drauf hier. Ja. Und weil ich Gott nicht malen kann, schreibe ich das hier hin. Gott und die Situation, in der wir sind, ist einfach, dass zwischen uns und zwischen Gott und der Welt hier so ein richtiger Bruch ist. Eine grundsätzliche Trennung. Kannst du einen Graben nennen oder eine Mauer oder was immer. Etwa, diese Welt ist von Gott getrennt und jeder, der auf dieser Welt lebt und sich ein bisschen Gedanken gemacht, ahnt das. Und diesen Bruch hier, das ist eigentlich das, was die Bibel Sünde nennt. Dieses grundsätzliche ohne Gott leben müssen. Und da ist erstmal völlig wurscht, was du hier unten tust oder nicht tust. Diese Trennung ist da. Ob du dein Leben brillant und gut lebst oder ob du einer von den Schlechten bist. Und dieser Bruch ist so tief und wir sind so radikal von der Quelle des Lebens, Gott, von der Quelle der Freude, von der Quelle der Liebe abgeschnitten, dass dadurch diese Dinge passieren, die passieren. Das, was wir dann Schuld nennen. Dieser Bruch ist dafür verantwortlich, dass wir handeln und nachher nicht mehr Herr sind über das, was unserem Handeln entsteht. Und dass meistens wir Menschen darin gut sind, schlechte Dinge zu tun und nicht gute. So. Und Religion ist, das was Mendoza tut, Religion ist, wenn Menschen versuchen, irgendwie durch irgendwelche Leistungen diesen Graben hier zu überbrücken, näher zu Gott zu kommen, irgendwie diesen Graben, diese Trennung zu Gott aufzuheben, indem sie irgendetwas tun, das ist Religion. David kapiert, dass das nicht funktioniert. Und im Grunde, dieser Graben bedeutet, dass das Problem, was wir haben, noch tiefer liegt als nur die Taten, die wir tun, ne? Für die wir Buße tun. Also, dass das Problem noch tiefer liegt als David vielleicht ahnt oder Mendoza. Dass selbst wenn uns unsere Schuldiger vergeben und wenn wir uns selber vergeben können, dieser Graben bleiben würde. Die grundsätzliche Trennung von Gott. Deswegen nützen diese Pfeile, diese Versuche, Buße zu tun, im Grunde nicht viel. Religion nützt nicht viel. Das ist kein Weg. Sondern jemand muss kommen, der uns unsere Schuld abnimmt, so wie diese Indianer, und zwar der, an dem wir schuldig geworden sind. Und dieser jemand kann in unserem Fall nur Gott selber sein. Und genau das ist passiert, als Jesus Mensch wurde. Oder besser gesagt, als Gott Mensch wurde in Jesus. Überwindet er diesen Graben und kommt auf unsere Seite. Und was wir verdient hätten, einfach die Folge unserer Schuld, die Folge, dass wir von der Lebensquelle abgeschnitten sind, nämlich der Tod, letztlich ist das der Tod. Das, was wir verdient hätten, wo es mit uns hingeht, das nimmt Jesus selber auf sich am Kreuz und stirbt an unserer Stelle. Und deswegen ist Jesus in der Lage, dir anzubieten, ich will dir vergeben, ich kann dir vergeben. Ich kann dich von deiner Schuld losschneiden, wie dieser Indianer das tut. Und tun kannst du nichts dafür, dass ich das tue. Du kannst es einfach nur geschehen lassen. Mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass das keine billige Sache ist. So könnte man ja jetzt denken, ne? Also puh, wenn es da jemand gibt, der mir gerne meine Schuld annimmt, warum nicht, ne? Das kann ich ja gerne in Anspruch nehmen. Was muss ich tun? Okay, ich muss beichten. Aha, vielleicht muss ich noch dieses oder jenes wieder gut machen. Coole Sache, wenn Gott mir einfach so meine Schuld wegnimmt. Das klappt nicht, wenn es nicht echt ist. Das ist billig. Das wäre billig. So ein Freifahrtschein, einfach so zu leben, wie ich will. Vergebung bei Gott erlebt der, der, wie David das sagt, sein Herz und seinen Geist Gott entgegenstrecken und sagt, ich möchte dir das alles hingeben. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich verschenke mich an dich. Also Vergebung bekommt der, der verstanden hat, Gott liebt mich so sehr, dass er diesen Weg gegangen ist und für mich gestorben ist. Und ich bin überwältigt von dieser Liebe. Und deswegen wünsche ich mir, dass er mich mit dieser Liebe ganz packt und meine Schuld wegnimmt. Deswegen gebe ich ihm mein Leben. Ich hätte eigentlich ganz gerne jetzt noch ein Kreuz in dieses Bild reingemalt, aber ich fürchte, man kann das überhaupt nicht mehr. Ihr könnt dann gar nichts mehr sehen. Ah doch, hier, man könnte aus diesem Pfeil ein Kreuz machen. Also was mir einfach wichtig wäre, wenn dieses Kreuz so eine Art Brücke hier würde. Ne? Das ist das, was Gott getan hat. Als Jesus am Kreuz stirbt, schafft er eine Brücke von uns zu Gott oder andersrum. Und wenn das passiert, dass du zum Kreuz kommst, wenn das passiert, dass du verstehst, dass du von Gott getrennt bist, grundsätzlich, vielleicht sogar ohne, dass du mit riesen Schuldgefühlen rumläufst, oder wenn es anders ist, dass du unter einer Schuld leidest und nicht weißt, wie du so los wirst, auf jeden Fall, wenn du zum Kreuz kommst und bekennst, dass du Vergebung brauchst, dann wirst du eine unglaubliche Befreiung erleben. Weil Jesus, andersrum, weil Gott, der Richter, der es persönlich nimmt, der ist, der dich noch viel mehr liebt, als dass er es persönlich nimmt. Seine Verletzung ist nicht so groß wie die Liebe zu dir. Und deswegen tut er nichts lieber, als dir vergeben, sobald er die Chance dazu hat. Du wirst eine Befreiung erleben, wie dieser Mendoza, der da weint, als er spürt, dass die Last von ihm weg ist. Ich glaube, wenn ein Mensch zum Kreuz kommt, dann ist es, wie wenn Jesus ihm zuflüstern würde, deine Schuld ist jetzt nicht mehr deine Schuld, sondern jetzt ist es meine. Und deine Schuld geht dich jetzt nichts mehr an. Jetzt trage ich sie, beziehungsweise ich habe sie getragen am Kreuz. Also eben habe ich gesagt, Religion, das ist, wenn wir was tun. Glaube ist, wenn wir verstehen, es ist schon getan. Ne? Meine Frage heute an dich, willst du das? Willst du erlöst nach Hause gehen von einer Last? Vielleicht von der Last einer ganz konkreten Schuld? Vielleicht auch mehr noch. Erlöst zu einem neuen Leben, zu einer Beziehung mit Gott. Dann würde heute dein ewiges Leben anfangen. Und zwar passiert das hier, an diesem Kreuz. Jesus hat das gesagt, kein Mensch kommt zum Vater, außer durch mich. Deswegen gibt es keinen anderen Weg, als über das Kreuz zu Gott und zu einer Beziehung mit Gott. Es gibt keinen Umweg da drumherum. Und in 1. Johannes 1 hat jemand gesagt, der Jesus sehr gut kannte, weil er mit ihm umhergezogen ist, wenn wir behaupten, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit lebt nicht in uns. Aber wenn wir unsere Verfehlungen eingestehen, dann können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns unsere Verfehlungen vergeben und von unserer Schuld reinigen. Ich habe gedacht, man könnte jetzt noch ganz viel dazu sagen. Und ich will das eigentlich gar nicht mehr tun. Sondern dir einfach nur im Namen Jesu dieses Angebot machen, du kannst Befreiung von deiner Schuld bekommen, wenn du spürst, dass dich das auf den Boden drückt. Und du kannst ein neues Leben anfangen, wenn du zum Kreuz kommst. Und ich habe ein Lied mitgebracht, was wir uns einfach jetzt anhören, und ihr seht den Text dazu. Und schau es dir an oder hör es dir an und denk darüber nach, ob Gott dich irgendwie herausfordert, heute einen Schritt zu tun. Ich will aber vorlesen, was dieser Mann in dem Interview gesagt hat, dieser Zugfahrer. Klammere dich an dem Wissen fest, Gott hat dich dennoch lieb. Nimm das für bare Münze, Jesus ist für dich und für mich gestorben und für die 17 Leute, die ich auf dem Kerbholz habe. Alles, zu was du vielleicht herausgefordert bist heute, ist, zu Gott zu kommen und ein Gebet zu sprechen und ihm deine Schuld zu sagen, mit so einem ehrlichen Herzen, wie David es beschreibt. Und ihm dein Leben zu geben oder wieder neu zu geben. Mehr ist gar nicht nötig, um die Schuld loszuwerden. Und ich möchte jetzt beten. Ja, ich bete noch. Bleib dazu sitzen. Jesus Christus, ich bete jetzt für die, die unter einer ganz konkreten Sache leiden, für die sie verantwortlich sind und die sie runterdrückt. Ich bete für sie, dass sie wieder Licht sehen und dass sie im Keller rauskommen, weil sie Hoffnung gewinnen, dass du Schuld wegnehmen kannst und in die Tiefe schmeißt. Ich bete für sie, dass sie den Mut haben, ans Kreuz zu kommen, um Vergebung zu bitten. Und wenn sie sich das selber nicht glauben können, dass sie dann zu jemandem gehen und tatsächlich beichten, jemandem erzählen, was Sache war, und gemeinsam um Vergebung bitten und dann erleben, wie du Schuld wegnimmst. Und ich bete für die, die vielleicht diesen Schritt über das Kreuz zu dir noch nie getan haben. Ich bitte sie, dass du sie empfängst mit deiner Liebe und ihnen aufschließt, wie tief der Bruch zwischen dir und uns ist und wie leicht er zu überwinden ist in Jesus Christus.